Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen und damit selbstverständlich auch die interessantesten Interviews überhaupt möglich sind. Und für mich ist es immer schön, wenn ich jemanden vielleicht sogar regelmässig am Mikrofon begrüssen darf, weil man lernt sich so ein bisschen kennen und ich weiss so ein bisschen, wo ich gusseln darf, damit auch ein bisschen etwas Anständiges rauskommt, schlichtweg. Ich begrüsse ganz herzlich Michelle Binswanger, Jahrgang 1977. Michelle ist Tagesanzeiger, Journalistin, schon fast alt gedient, also lang dabei, kennt die schweizerische Presselandschaft so gut wie fast niemand, hat selber Bücher geschrieben und greift immer wieder Themen auf, wo man sagt, Michelle Binswanger, was hast jetzt du da wieder für ein Thema aufgegriffen? Das ist ja wahnsinnig. Wir mögen uns an die Zucker-Landamann-Affäre Spiess-Häcklin erinnern. Das Ganze läuft ja immer noch. Also Michelle Binswanger hat dort irgendein Nödeli vorgenommen und hat nicht nur ein Ballönli getroffen, sondern hat einen Monsterballon getroffen. Und der lässt immer noch den Fuß raus, der Ballon. Der schwebt immer noch über uns drüber. Und wir werden sicher auch das Thema ganz kurz nochmal streifen. Aber ganz zuerst herzlich willkommen, Michelle Binswanger.
Hallo Daniel und danke für die Einladung.
Michelle, du bist schon lange beim Tagesanzeiger. Du hast vorher schon eine Karriere gehabt als Journalistin. Es sind ja nicht immer alle so lange irgendwann bei einer Zeitung dabei, sondern die ändern ja auch, die haben auch einen Zeitgeist. Der Chefredakteur wechselt, das Management wechselt etc. Aber du bist eigentlich eine ganz treue Seele bei diesem Tagesanzeiger. Wie fühlst du dich heute beim Tagi?
Ja, also da muss man ein bisschen differenzieren. Ich bin ja nicht von Anfang an beim Tagesanzeiger gewesen, sondern ich habe für Newsnetz geschafft. Das war das Online-Portal, eine eigene Redaktion, also wo man erstmals irgendwie Online-Journalismus ausprobiert hat. Dann bin ich quasi vom Tagi einverleibt worden. Also man hat da irgendwie die Online- und die Print-Redaktion integriert. Und jetzt bin ich eigentlich beim Tagi und bei der Sonntagszeitung auch wieder eine neue Integration. Und die Sonntagszeitung ist ja nochmal ein bisschen anders ausgerichtet als Tagesanzeiger. Ja, ich habe da ja die ganze Entwicklung mitgemacht und das ist natürlich für mich auch toll, weil ich dort sehr viele Möglichkeiten habe. Also wir machen ja auch eben viel digital, wir machen Podcasts, wir machen Print, man kann für online schreiben, man kann für die Sonntagszeitung oder für den Tagesanzeiger schreiben. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten.
Darfst du selber eigentlich sagen, was du jetzt vorhast und was du willst? Oder kommst du irgendeine E-Mail über mit einem Thema? Wie funktioniert das?
Also es ist beides. Man trifft sich natürlich immer am Morgen. Man schlägt Themen vor, die man entweder selber ausgraben hat oder andere schlägt Themen für einen vor. Und dann diskutiert man, welches die relevanten Themen sind und wie dass man die aufgreifen will. Also es gibt sowohl, dass ich Themen bekomme, wie ich auch Themen für andere ausgrabe.
Ich habe gesagt, wir werden ganz kurz, vielleicht fangen wir mit dem halt tatsächlich an, mit Spiess-Häcklin. Du bist ja immer noch in einem Prozess drin, glaube ich. Das ist, glaube ich, immer noch nicht durch. Das zieht sich weiter. Du und dein Anwalt oder deine Anwälte sind beschäftigt damit. Gleichzeitig oder parallel dazu ist jetzt noch ein Buch rausgekommen von einem ehemaligen Mitarbeiter von der Spiess-Häcklin. Da geht es aber jetzt nicht mehr um die Zucker-Landamann-Affäre, sondern es geht um etwas ganz anderes. Vielleicht kannst du uns hier schnell aktualisieren.
Genau, also vielleicht zur ersten Frage. Es ist so, ich habe das Thema schon längstens hinter mir gelassen, aber Frau Spiess-Häcklin, die führt zwei Verfahren gegen mich in Basel, wo sich wahrscheinlich noch Jahre werden hinziehen. Das ist wirklich, also ich würde das eigentlich schon längstens gerne abschließen, ist aber nicht möglich. Und insofern ist auch das Buch, das jetzt rausgekommen ist, glaube ich, relevant auch für die Prozesse, die noch gegen mich am Laufen sind, weil es ein Licht darauf wirft, wie die Frau mit ihren Mitarbeitern umgegangen ist während Netzcourage. Es geht jetzt hier also nicht mehr um die Landamme 4, sondern es geht um ihr eigentliches Erfolgsprojekt Netzcourage, wo sie ja gegen Hass im Netz irgendwie hat wollen, etwas anbieten und sehr viel Geld für das bekommen hat. Unter anderem auch vom Bund, von Privaten, von den Kantonen und so weiter hat sie da sehr viel Geld eingestrichen, um eben gegen Hass im Netz zu kämpfen. Und wie ich aus meiner Erfahrung weiss, ist sie ja selber gar nicht verlegen drum. Entschuldigung. Verlegen, wenn es darum geht, andere im Netz anzufielen. Und da hat sie also nicht immer eine gute Falle gemacht. Und offenbar ist sie eben auch im Umgang mit Mitarbeitern nicht über jeden Zweifel erhaben. Also es hat von 3 Leuten, die mit ihr zusammengearbeitet haben, bei dem Netzcourage als engere Mitarbeiter, hat sich eine suizidiert und 2 sind in der Psyche gelandet. Und der, der das Buch geschrieben hat, den hat man am Schluss noch um 1'000 Franken betrogen.
Also das ist der Mensch, Girel, die Giovanöl, ich habe es probiert richtig zu sagen, vermutlich ein wunderschöner Bündnername. Und er hat relativ lang eigentlich der Netzcourage Stange gehalten und er beschreibt, dass er eigentlich immer mehr verwundert ist worden, um was es eigentlich geht und was für eine diktatorische Rolle an und für sich Joanda Spiess-Häcklin in diesem Verein betreibt. Also er hat eigentlich... Sie hat ihr ihren Mitarbeitern gar keine Luft gelassen, zum Schnaufen, und hat alles besser gewusst. Und die einen haben sich ein länger ausgehalten und die anderen weniger lang. Und die andere ist Lilian Rizzi, die mehr oder weniger mitgeholfen hat bei dem Buch «Verlegen», das jetzt rausgekommen ist, wo auch sogar, ich glaube, im Moment lang das Präsidium von dieser Stiftung übernommen hat oder von diesem Verein übernommen hat. Also sogar die ist zu einer Gegnerin geworden an und für sich von ihr. Also nicht Gegnerin von der Idee, von dem Netzcourage, sondern von der Person selber. Ist das eigentlich in deinem Buch, das du damals geschrieben hast, ist das auch ein Thema gewesen, dass Joanda Spiess-Häcklin irgendwie ein persönliches Problem hat und das dermaßen auswalzt, dass es zu einem Problem wird von vielen anderen?
Nein, ich habe in meinem Buch wirklich die Frage gestellt, was ist an diesem Abend passiert, was kann man wissen und was weiß man nicht, und habe mich wirklich sehr stark zurückgehalten, auch Urteile über sie als Person zu fällen. Weil jeder vernünftige Mensch, der die ganze Sache verfolgt hat, sieht ja, dass sie sehr eine spezielle Persönlichkeit hat, oder auch, dass sie das immer noch ausschlachtet, wie sie sich da immer im Vordergrund stellt und wie sie mit anderen Leuten umgeht. Und das ist jetzt in diesem Buch, «Inside Netzcourage» heisst es übrigens, kann man das dort sehr schön sehen. Und es ist also wirklich erschreckend, und ich erhoffe mir, dass das auch der eine oder andere Richter wird lesen, weil eben, ich habe jetzt auch schon viel Erfahrung mit verschiedenen Gerichten gemacht, und dort kommt sie halt mit ihrer Opfergeschichte, die sie da immer auftischt. Sie ist immer das Opfer, immer alle anderen sind schuld, sie ist eine reine Seele und sie hat nie etwas falsch gemacht. Das sind so ihre Tricks, die sie da anwendet, und das sind auch Tricks, die eben in diesem Buch «Inside Netzcourage» sehr schön beschrieben werden.
Bist du der Meinung, dass das eigentlich noch jemand interessiert? Oder ist das dermaßen flach jetzt mittlerweile, dass man eigentlich sagt, weißt du was, es interessiert eigentlich nur noch Aktivradio und die anderen pfeifen drauf?
Ja, das ist etwas, was ich häufig höre. Und ja, die Leute wissen halt meistens nicht genau, was andere Leute interessiert. Nur weil es einem selber nicht interessiert, heisst es noch lange nicht, dass es die Leute nicht interessiert. Weil es ist tatsächlich so. Also ich sehe, dass wenn wir Artikel schreiben, wir haben ja eben in der Sonntagszeitung etwas gehabt zu diesem Buch. Das hat sehr interessiert. Ich verkaufe immer noch Bücher. Also nach einem Jahr, das ist, kann man so schon ein Longseller nennen, was mein Buch da macht. Und auch das Inside Netzcourage, für das interessiert sich immer noch Leute. Warum? Weil die Frau halt tatsächlich immer noch in den Medien ist, immer noch ihre Geschichte mit dieser Geschichte herumhausiert und es viele Leute gibt, die irgendwie denken, aber das stimmt doch etwas nicht. Und ja, wenn es so Sachen gibt, dann interessieren sich die Leute dann halt auch, wenn jemand kommt und sagt, ich habe da noch ein paar Hintergründe dazu.
Die Person, die aus dem Leben geschieden ist, die wird im Buch als Maria benannt. Jetzt weiss ich nicht, ob das der richtige Name ist oder nicht. Ich meine, das ist ja schon starker Tobak, oder? Also wenn man jemandem vorwirft, dein persönliches Verhalten ist unter anderem, er sagt glaub nicht, du bist schuld, oder? Das ist allenfalls eine Person, die sonst schon psychisch halt angeschlagen ist, aber du bist sicher mitschuldig, dass es dazu geführt hat, dass die Person aus dem Leben geschieden ist. Das ist harter Tobak, ist das so?
Steht ausdrücklich nicht so im Buch. Also ausdrücklich sagt er, das wird nicht der einzige Grund war sie für ihren Suizid. Sie hat wirklich schon Probleme gehabt. Und schon jetzt interessant am Buch. Das Interessante am Buch ist, wie die Frau Spiess-Häcklin mit dieser Situation umgeht. Also hat sich ihre Mitarbeiterin, ihre Ängste suizidiert. Die hat noch einen Computer gehabt, wo sie Daten von Netzcourage drauf hatte. Und der Computer war bei der Familie der Verstorbenen. jetzt, was macht man als Geschäftsführerin von so einem Verein? Oder? Also ich würde irgendwie das zur Chefsache machen und selber vorbeigehen und versuchen, die Daten wieder zurückzubekommen. Frau Spies-Häcklin hat den 25-jährigen Mitarbeiter, ich weiß nicht genau, wie alt er ist, aber Mitte 20 irgendetwas, hat dort angeschickt und gesagt, kannst du uns mal den Computer holen. Und das finde ich ist natürlich, das geht überhaupt nicht. Oder? Also das muss man natürlich selber an die Hand nehmen. Und dann hat sie offenbar in der, also steht im Buch, hat sie dann auch im Nachhinein die Verstorbene schlecht gemacht und hat gesagt, ja, die hat sowieso nicht taugt und so. Also das sind alles Verhaltensweisen. Und ich muss sagen, das erwartet man nicht von jemandem, der so einen Verein führt. Und darum finde ich es wichtig, dass man das jetzt auch mal sieht.
Beobachtest du Netzcourage im Moment noch im Netz? Gibt es das überhaupt noch? Passiert dort noch etwas? Oder ist das,
Nein. Also ich interessiere mich eigentlich wirklich relativ wenig für das, was Frau Spies-Häcklin macht und auch für Netzcourage. Also außer wenn sie natürlich mich anklagt dass sie und anzeigt, was sie ja immer wieder macht. Es wird aber immer an mich herangetragen oder ich werde da immer so ein bisschen informiert. Aber was ich höre, gibt es Netzcourage nicht mehr. Dass die Website ist glaub, auch nicht mehr updated worden und ja, keine Aufträge mehr, weil ja, mittlerweile glaub, ein paar Leute gemerkt haben, dass das doch nicht so toll ist, was die machen.
Also das Thema ist sicher nicht mehr so heiß, wie es mal war. Oder? Also, aber wenn man ein bisschen zurückblendet, ich meine, die hat mal berühmte Co-Präsidentin gehabt, das ist die Tamara von Ingello zum Beispiel, wo ja, politisch ein Schwergewicht ist und auch sie hat es nicht so wahnsinnig lang ausgehalten.
Ja, niemand hält es wahnsinnig lang aus, nach meinen Beobachtungen. Also früher oder später kommt es oft zum, ja, kommt es meistens zum Konflikt mit dieser Frau von Nigella Gysin. Die heisst Co-Präsidium von Netzcourage. Die sind, glaube ich, ja, nach ein paar Monaten ausgestiegen. Auch da findet man im Buch Gründe und Angaben dazu, weil das ist bis jetzt, hat man nicht gewusst, was dort genau passiert ist, aber offenbar hat Frau Spies-Häcklin Spendengelder angenommen von einem verurteilten Sexualstraftäter, wo man den Namen eigentlich kennt. Und das haben natürlich die zwei SP-Frauen gar nicht gut gefunden. Aber der Frau Spies-Häcklin war das egal gewesen.
Im Vorfeld habe ich dich gefragt, Michelle, was sind die Themen, die dich so im Moment berühren? Was könnten wir unter anderem hier am Mikrofon miteinander besprechen? Und da ist eigentlich sofort gekommen, es ist ein Trans-Thema, das wir gerne ein bisschen breiter würden auslegen. Und da habe ich gefunden, also wenn einer nicht der richtige Gesprächspartner ist für das, dann bin ich das. Und, aber weil ich dir auch keinen Wunsch kann absprechen kann, habe ich gedacht, jetzt muss ich mich tatsächlich mit dem befassen. Und das allererste, was ich gemacht habe, weil ich gewusst habe, ich verstehe eigentlich überhaupt nichts davon. Ich bin auch nicht direkt oder indirekt konfrontiert. Also gehe ich mal ein bisschen ins Netz recherchieren. Und habe das gemacht. Und der Zeit tonnenweise Ausdrücke herkommen und ich habe gemerkt, jetzt muss ich eine neue Sprache lernen. Also Englisch ist ja noch einigermaßen einfach zum Lernen, Französisch geht ja auch noch, aber die LGBTQI-Sprache, die ist einfach sacke schwierig. Jetzt, ich würde jetzt gerne halt mal schnell in Kürze durch die Ausdrücke durch und will wissen, ob du überhaupt kannst mithalten dort. Ich kann mithalten, weil ich es nämlich jetzt auf dem Papier habe. Das ist dein Problem, das du nicht hast. Oder?
Ja, kann ich da noch schnell etwas sagen dazu? Ja. Niemand kann da mithalten, weil das verändert sich die ganze Zeit. Ist von mir aus gesehen auch ziemlich irrelevant. Eben, das ist halt so ein bisschen wie früher Jugendsprache. Oder? Da kommt dann das und das dazu. Da muss man schon so sehr dafür interessieren, dass man da auf dem Laufenden bleibt, was jetzt mit was gemeint ist. Aber wenn es dich wirklich interessiert, was LGBTQ, was das alles bedeutet, weil es ist schon noch interessant. Wir haben hier einerseits lesbisch, gay, also schwul, lesbisch und bi. Das ist eigentlich so ursprünglich, oder? Ist das die Interessengruppe gewesen. Und dann ist Trans dazu gekommen, was ein bisschen etwas anderes ist. Weil bei den einen geht es um Homosexualität und bei Trans geht es um sogenannte Transsexualität. Und dann hat man alles andere, irgendwie die Queerness, wo niemand genau weiss, was es eigentlich ist. Es sind einfach alle, die so ein bisschen komisch sind. Also ich sage immer, dass die mit den farbigen Haaren, die einfach so ein bisschen speziell sind. Und dann eben haben wir noch die Asexuellen, die Intersexuellen und so weiter. Und eben, also von diesen Begriffen hängen sich tendenziell unendlich an das Akronym an. Aber Kannst du gerne mal deine Frage stellen, vielleicht weiss ich es ja.
Also du hast schon fast alles beantwortet. Also ich muss sagen, ich mache ja auch ein Quiz machen mit den Leuten am Mikrofon. Also die wird jetzt schon ein 5,5 verteilen. Hm. Auch wenn ja Noten geben, zum Teil verpönt ist und man nur noch Farbe gibt. Aber du hast jetzt so ein Hellgrün von mir bekommen.
Ist okay. Das gut?
Ja, das ist super, oder? Also du hast die richtig eingeschätzt und du hast auch die richtige Antwort gegeben. Also Asexualität, da bin ich jetzt noch knapp dabei, oder? Das verstehe ich noch irgendwie. Cisgender ist für mich schon nicht, verstehe ich nicht, aber das ist, glaube ich, einfach, wenn man normal ist, ist man Cisgender, oder?
Genau, also das, wenn trans quasi die ist, also wenn ich jetzt trans wäre, dann wäre ich ein Mann, oder? Aber ich fühle mich als Frau, darum bin ich Cisgender. Cisgender ist eigentlich das Normale, aber auch der Begriff, also ist heiss umstritten, weil das ist ein Begriff, den Translobby erfunden hat, um quasi sich als Normale darzustellen und Cis, dass sie die Bösen dann so ein bisschen, um es mal ein bisschen plakativ zu sagen, also auch dieser Begriff ist umstritten.
Da habe ich einen wunderschönen Begriff gefunden, den ich auch keine Ahnung hatte. Das ist die Heteronormativität. Jetzt weiss ich nicht, ob dir das etwas sagt.
Ja, das sagt mir natürlich etwas. Also, das ist schon sehr lang.
Du hast dich wirklich tief beschäftigt mit dieser
Geschichte.
Ja,
aber das ist jetzt auch nicht etwas Neues.
Okay, okay.
Heteronormativität, also Normativität, das ist einfach die, die vorgeben, was das Normale ist. Und weil ja die meisten, die meisten hetero sind, ist quasi das heterosexuelle Leben gilt als das Normale. Und das ist eben dann die Heteronormativität, wo man zum Beispiel kann sagen, die ganze Ehe-Idee kommt auch aus dem raus, aber das haben ja dann die Schulen auch für sich irgendwie wollen. Und das war ihr letzter grosser Kampf um Bürgerrecht gewesen, nämlich die Ehe für alle, wo sie erreicht haben. Und das ist auch eine These, dass jetzt, wo die Schulen und Lesben eigentlich das erreicht haben, wo die Heteros auch haben, ist die ganze Aktivität und das ganze Geld und das Interesse ist jetzt eben in diesem Kampf von diesen Trans-Leuten, die irgendwie auch gerne etwas möchte von dieser Gesellschaft und das ist in den letzten Jahren eben ein sehr grosses Thema geworden, vor allem bei der Generation Z.
Wir landen beim Ausdruck Intergeschlechtlichkeit. Also wenn jetzt jemand trans ist, dann ist er schon transformiert eigentlich. Also dann, wenn ich jetzt ein Mädchen wäre und mich als Bub sehe und ich sage jetzt, ich bin ein Bub, dann bin ich trans, oder? Und wenn ich Intergeschlechtlichkeit habe, dann bin ich noch nicht so sicher, was herführt.
Nein,
oder?
Das
bin ich zwischendrin? Nein, oder?
Da hast du etwas falsch verstanden. Nein, also Intergeschlechtlichkeit, es gibt ja ganz wenige Menschen, die auf die Welt kommen und dann heissen sie vielleicht Labia, also weibliche Geschlechtsorgane, aus, aber innen heissen sie dann doch die männlichen Geschlechtsorgane.
Also das wäre jetzt ein medizinischer Ausdruck eigentlich?
Das ist ein genetischer Defekt, ganz genau.
Okay.
Das ist die Intergeschlechtlichkeit. Und dann gibt es aber schon auch die, die sich weder als Mann noch als Frau fühlen, das sind die Non-Binären. Dann gibt es die, die sagen, heute eher Frau, heute Abend eher Mann. Das sind die Fluiden, also das kann immer wechseln. Also das... Das gibt es also auch noch.
Okay, gut. Passing?
Sagt er nichts?
Der Begriff bezieht sich auf Transpersonen, die von anderen Menschen als das Geschlecht wahrgenommen werden, das sie verkörpern.
Ah, Passing. Ja, auch interessant, weil das ist schon eines der Argumente für Pubertätsblocker. Also man sagt, es ist irgendwann aufgekommen, weiss ich auch nicht, vor etwa 10 Jahren, dass man eben Trans-Jugendliche, die sich im falschen Körper fühlen, Pubertätsblocker gibt. Das heisst, das sind Medikamente, die Pubertät anhalten. Also dass man nicht in die pubertäre Entwicklung kommt und man macht das wegen dem Passing. Also man sagt, wenn ein biologischer Bub, sagt, ich möchte gerne ein Mädchen sein, und man lässt ihn aber durch die männliche Pubertät schauen, dann hat er nachher eine tiefe Stimme. Und wenn man die Pubertätsblocker gibt und nachher direkt auf Cross-Sex-Hormon, also auf Östrogen geht, dann bleibt die Stimme hoch und das heisst, er wird nachher, wenn er dann auch medizinische Eingriffe an sich lässt, vornehmen, eher eben als Frau dann auch wahrgenommen, als wenn er eine Männerstimme hat.
Also das ist jetzt ein Thema, wo ja du, glaube ich, auch immer wieder darüber geschrieben hast und wo dich auch beschäftigt. Also wie weit sollen Ärzte bei Jugendlichen dürfen eingreifen? Schon sehr früh. Ich glaube, es sind Eingriffe gemacht worden unter 14-Jährigen. Mhm. Dort weißt du Bescheid darüber, dass das im Prinzip eine Qual kann sein, wenn die gleiche Person nachher 30, 40 ist und irgendwie sagt, das ist ja gar nicht mehr rückgängig machbar, es geht nicht.
Genau, also letzten Herbst hat das Bundesamt für Statistik erstmals Zahlen zu diesen Geschlechtsoperationen und Cross-Sex-Hormonen herausgegeben. Und da sieht man, dass die Nachfrage nach solchen Eingriffen um mehrere 100% zugenommen hat. Bei den Mädchen geht es, glaube ich, bis in die 1000%. Also wir haben hier eine Explosion von einer Nachfrage. Und viele Ärzte sind überfordert, die Schulen, Eltern und so. Also ich finde, das ist ein Phänomen, das man muss anschauen muss. Woher kommt das? Warum ist das so? Dann gibt es die eine These, die sagt, ja, früher haben die halt nicht können irgendwie, ja, sind die nicht akzeptiert worden von der Gesellschaft. Und jetzt, wo wir liberaler werden, sieht man die halt eher. Ich halte das für falsch. Ich glaube, es ist ein Trend. Es ist ein Jugendtrend. Und die Jugend ist eine Phase, wo man sowieso mit seiner Identität experimentiert. Und früher hat man farbige Haare gemacht, oder Punk, oder Hippie, oder irgendetwas gewesen. Und heute hat man halt auch noch das Angebot, trans zu sein. Und das finde ich auch völlig okay. Also kann man sich auch zum Beispiel einen Namen vom Gegengeschlecht geben und das ein bisschen ausprobieren. Schwierig wird es dann, wenn eben die Minderjährigen dann anfangen, Cross-Sex-Hormone und Pubertätsblocker zu verlangen, weil da werden, also ja, da werden Schäden zugefügt. Also häufig sind sie unfruchtbar nachher. Und ich weiß nicht, aber mit 14, 15, 16 ist man, glaube ich, noch nie reif genug, um zu entscheiden, ob man wirklich das in Kauf nehmen will, dass man ein Leben lang unfruchtbar ist. Und wir haben heute halt so eine Ideologie, die sagt, das darf man ja nicht hinterfragen. Wenn jemand sagt, er ist trans, das ist das wie die ewige, unsterbliche Seele früher. Das ist irgendwie nicht angreifbar. Und ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, da muss man viel kontroverser diskutieren. Da muss man viel mehr auch Studien machen. Da muss man wirklich medizinisch schauen. Man muss die langfristig beobachten, die Jugendlichen, die Umwandlungen gemacht haben, ob es ihnen gut geht. Man weiß zum Beispiel auch nicht, was das für Auswirkungen medizinische hat, wenn man ein Leben lang Testosteron nimmt als Frau oder Östrogen als Mann. Da gibt es auch Hinweise darauf, dass das Krebs fördern kann, dass die Intelligenz vermindert wird, dass es Osteoporose gibt. Also es gibt eine Vielzahl von schädlichen Folgen. Und in Europa ist es so, dass einige Länder, England, Finnland, neuerdings Frankreich, Schweden, aufgehört haben, Pubertätsblocker zu geben, genau aus diesen Gründen.
Und also dann den Ärzten ist dort verboten, das zu verschreiben?
Die Ärzte haben gesagt, hallo, da läuft etwas falsch, können wir das bitte untersuchen? Und dann hat man gesagt, also in England hat man zum Beispiel spezialisierte Kliniken zugemacht. Und in England ist es jetzt tatsächlich so, dass man das nicht mehr verschreiben darf, es sei denn im Rahmen von einer Studie. Und in der Schweiz, Deutschland und Österreich ist man da noch nicht so weit. In Deutschland hat man gerade das Selbstbestimmungsgesetz verabschieden, wo das dann noch viel leichter wird machen. Und auch in der Schweiz und in Österreich ist man da immer noch auf den Pubertätsblock und sagt, das ist ganz eine gute Sache. Und ich wünsche mir da einfach mehr Diskussion.
Wie ist das gesetzlich normiert, das Ganze? Kann ein Arzt effektiv sagen, ich mache das jetzt, oder muss er noch eine Sekundärmeinung einholen? Wenn wir das zum Beispiel mit Exit vergleichen, wenn jemand sterben will, dann hat er ja gewisse Formalismen, die definiert sind. Und man hat es ja meistens mit erwachsenen Personen zu tun und nicht mit Kindern bei Sterbewilligen. Das ist relativ gut reguliert und es ist auch ruhiger geworden. Am Anfang war ja das eine riesige Geschichte gewesen. Und wenn jemand die formellen Grundlagen erfüllt, dann darf er das machen? Gibt es bei der ganzen Trans-Geschichte und hormonellen Verabreichungen etc. gibt es dort auch ein formelles Verfahren, das durchexerziert werden muss?
Ja, da bin ich jetzt nicht ganz so sattelfest, dass ich weiss, dass auch Minderjährige zu solchen Operationen zustimmen können, was ja in gewissen Fällen auch Sinn macht, oder? Wenn jetzt irgendwie ein Jugendlicher Krebs hat und dann muss er auch zustimmen können, ob er sich weiss ich nicht, operieren lassen. Und das wird jetzt aber bei Trans genau gleich angewendet, aber da gibt es sehr viele Eltern, weil es gibt auch sehr viele Eltern, die gegen diesen Trend Sturm laufen, weil sie sagen, mein Mädchen hat noch nie in seinem ganzen Leben gesagt, es wird ein Bub sein und dann zack, plötzlich in der Pubertät kommt das. Meistens noch begleitet von anderen Problemen, manchmal sind es Drogen, Anorexie, Depressionen und so weiter. Und Trans ist einfach wie so in diesem Spektrum dann etwas, was auch noch auftaucht. Ich weiss, dass sie in den USA, in verschiedenen Bundesstaaten, jetzt neue Gesetze erlassen, eben wegen dem. In der Schweiz ist das, glaube ich, noch recht offen. Ich bin nicht einmal sicher, ob die Eltern ihr Einverständnis geben müssen. Ich glaube, es ist in gewissen Fällen auch möglich, das ohne Einverständnis der Eltern zu machen. Aber eben, das sind genau die Fragen, die ich denke, wo man viel vertiefter müsste anschauen müsste und wirklich auch müssen können diskutieren. Und was mich als Journalistin eben darauf gebracht hat, dass ich das Thema ein bisschen mehr jetzt anschaue und aufgreife, ist, dass die Diskussion fast verunmöglicht wird. Da gibt es extremen Widerstand. Man wird immer sofort niedergeschrauen von diesen Transaktivisten und als Menschenfeind dargestellt, wenn man schon nur die Fragen stellt. Ein Beispiel dafür ist, dass jetzt gerade ein offener Brief kursiert gegen die Berichterstattung über Trans vom Tagesanzeiger und von SRF, namentlich auch von mir, wo man sagt, ich sei viel zu kritisch und man sollte viel einfühlsamer mit diesen Themen umgehen. Der Witz ist aber, dass wir sehr viele einfühlsame Porträts schon gemacht haben von Transkindern, die sich im falschen Körper fühlen und so. Das haben wir auch gemacht. Aber ich glaube, die heikle Seite von dem ganzen Thema, die verdient eben auch Öffentlichkeit.
Der Begriff Wokeness würde ich jetzt auch gerne in diesem Thema schnell ein bisschen näher anschauen. Woke ist mal ursprünglich aus der Rassismusdiskussion raus. Also man hat gesagt, die schwarzen Mitmenschen sollen wach sein, sie sollen schauen und sie sollen daran arbeiten, damit ihre Minderheit nicht missbraucht wird. Oder? Das war so der Ursprung vom Begriff Woke und das ist ja völlig verloren gegangen. Oder? Und da prallen auch Diskussionen auf sich, wer darf den Begriff Woke eigentlich nutzen? Ist eigentlich die jetzige Woke-Generation macht fast eine Art kulturelle Aneignung, oder? Wenn man da mit einem anderen Begriff kommt, sagen, sie brauchen einen Begriff, den sie eigentlich so gar nicht dürften nutzen. Auch dort habe ich in den Zeitungen Artikel gefunden, wo bis in die Überlegungen von demokratischen Gefährdungen hineingehen. Also du hast das jetzt auch angesprochen, bei diesen hormonellen Fragen, dass du angefeindet wirst und sagst, du darfst das gar nicht beschreiben und du hast gar kein Recht, das überhaupt zu beschreiben, weil dir geht es ja gut, du hast kein Problem. Und das Gleiche geht auch um die Wokeness. Wie nimmst du das wahr? Ist die Veränderung korrekt, die jetzt passiert ist? Ist es korrekt, dass, ich sage jetzt irgendeine Prozentzahl, 3% von der Menschheit mir sagt, wie ich mich verhalten muss, was ist eigentlich richtig, was ist eigentlich demokratisch und darf man mich eben nicht niederschreien, wenn ich eben das nicht so akzeptiere?
Gut, man muss da noch korrigierend sagen, Woke ist ja meistens eine Zuschreibung, nicht von denen, die Woke sind, sondern die sagen immer, ja, die Rechten sagen alles, was ihnen nicht passt, ist Woke. Ich sage, die Wokeness, die du ansprichst, das ist eigentlich der Trend zur Identitätspolitik, der sich in den letzten 10 bis 15 Jahren vor allem bei den Linken herauskristallisiert hat. Also, dass irgendwie Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht usw. viel wichtiger wird als inhaltliche Fragen. Und ich halte das für eine fatale Entwicklung. Ich finde das ganz schlecht und ich sehe das auch so, dass das auch ein neuer Puritanismus im Gefolge von dieser Woke-Ideologie kommt. Von mir aus gesehen ist das eine Ideologie, die einen Reinheitsanspruch hat. Das sieht man auch hier dran und da rechne ich mich übrigens dazu, dass sehr viele Leute, die früher links funktioniert haben, also so ein bisschen gewerkschaftslinks, sozial und so weiter, dann von dieser Identitätspolitik eigentlich eingeholt worden sind und ausgeschlossen worden sind und jetzt eigentlich wie politisch keine richtige Heimat mehr haben, weil irgendwie wirklich konservativ sieht man sich auch nicht, aber mit dem ganzen Identitätsgedöns kann ich relativ wenig anfangen. Vor allem eben wegen dieser ideologischen Verhärtung, die dazu führt, dass man, wenn man nicht irgendwie diesen Glaubensgrundsätzen zustimmt, einfach ausgeschlossen wird, anstatt dass man es wie in einer Demokratie richtig wäre und auch denkt wäre, dass man seine unterschiedlichen Meinungen auf den Tisch bringt, auskäst und einen Kompromiss schließt. Und das geht bei den Woke-Linken nicht.
Wie ist es möglich, und dort sind wir uns, glaube ich, einig, dass es eigentlich eine Minderheit betrifft, aber trotzdem kumpelt eine Mehrheit plötzlich hinter dieser Minderheit her. Wieso tut die Mehrheit nicht ihr Recht eigentlich sagen, das ist unser demokratisches Grundrecht. Wir sind die Mehrheit, wir bestimmen und nicht die bestimmen. Aber es passiert gerade so umgekehrt. Ich muss von Lehrpersonen muss ich reden, zum Beispiel. Oder? Ich darf ja nicht von Lehrern reden und meinen nachher alle. Oder? Also man tut mir aufoktroyieren, wie ich meine Sprache muss wählen muss. Und wenn ich sie nicht so wähle, kann ich noch so recht im Prinzip etwas gesagt haben. Aber ich habe irgendein Wort drin, das katastrophal ist für die. Und dann wird die eben niedergeschrauen, oder?
Ja, das ist ein Siegeszug von den linken Ideen. Und ich glaube, das ist wirklich so, über die Linke ist das quasi reingesickert. Oder? Das ist auch nicht es ist auch nicht so, dass die ganze Linke so funktioniert. Aber man hat es ja gesehen beim Cedric Wermuth, oder er kommt von der Juso, dann er und Matteo Meyer werden SP-Präsidenten. Und die haben eigentlich das ganze Woken, wo früher eben eher so ein bisschen bei den Jungen war und auch jetzt noch bei den Jungen sehr stark vertreten ist, haben dann die auf eine höhere Ebene gebracht und das so salonfähig gemacht. Und dann haben wir natürlich die ganzen Institutionen wie die Schulen, die Universitäten und so weiter, die auch eher links, Medien übrigens auch, eher links geprägt sind. Und die haben die ganze Identitätspolitik mit offenen Armen empfangen. Oder jetzt müssen wir gendern, jetzt müssen wir das, jetzt müssen wir diese. Lustigerweise beim Genderstern ist dann so ein bisschen mal eine Grenze erreicht. Ich weiss noch genau, wo der Genderstern gekommen ist, wo die SP gesagt hat, so, wir schreiben jetzt Genderstern. Dann habe ich schon gedacht, so, oh nein, wenn wir jetzt alle noch mit dem Genderstern schreiben, das gibt Katastrophe, wenn es gar nicht so einfach zum Anwenden ist. Dort hat man dann aber gesagt, das geht uns jetzt ein bisschen zu weit. Oder? Und jetzt hat man ja nach wie vor die Situation, dass man Lernende oder Lehrpersonen oder irgendwie so ein bisschen nicht das generische Maskulin braucht, sondern irgendwelche komischen Lösungen sucht und zu keiner befriedigenden Lösung gekommen ist. Du sagst jetzt, wir sind die Mehrheit. Ich denke das auch, aber eben die wesentlichen Institutionen wie Medien, Schulen und so weiter, wenn die das natürlich so stark vertreten und die vertreten das ja auch so, dass sie sagen, ja, das ist jetzt halt so und irgendwie, die Wissenschaft sagt das und das ist modern, wenn man das so macht, dann fühlen sich viele eingeschüchtert und sagen, ja, also gut, wenn man zu den Guten gehören und das muss machen, dann machen wir das halt auch. Und ich bin natürlich jemand, der gerne ein bisschen provoziert und gerne ein bisschen irgendwie sagt, kannst du mir das nochmal erklären? Ich sehe es nicht so und darum eben habe ich auch in diesen Themen dann ein bisschen umgegusselt und tue da eigentlich noch gerne auch die kritischen Fragen stellen.
Es gibt den Lieferant und es gibt den Kunden. Und die Medien sind eigentlich Lieferanten und ich als Leser bin der Kunde. Und wenn ich jetzt schlichtweg behaupte, die Themen interessieren 97% nicht, weil sie im Alltag keine Rolle spielen, trotzdem werde ich mit dem tagtäglich berieselt und kann mich fast nicht von dem differenzieren, sondern ich muss einfach zuhören oder ich muss zuschauen oder ich muss es lesen. Bei den Schulen ist es für mich genau das Gleiche. Also unsere Kinder schicken wir in die Schulen und dort bin ich eigentlich Kunde mit meinen Kindern zusammen und der Lehrer ist der Lieferant, der mir etwas liefern soll, etwas lehren, etwas ausbilden. Oder? Aber auch die schaffen es tatsächlich im Prinzip gegen meine Meinung, meine eigenen Kinder auszubilden.
Gut, wir leben natürlich in einer Demokratie. Du behauptest jetzt einfach mal frisch und frei, du siehst die Mehrheit und alle ticken so wie du. Das ist natürlich nicht so. Es gibt sehr viele Leute, die an das glauben und auch gute Gründe haben und das auch gut können erzählen, warum das jetzt eben gut ist so. Und tatsächlich, also ich habe das gesehen bei diesen genderneutralen WC. Oder habe ich auch immer gefunden, was für ein Bullshit. Warum brauchen wir jetzt noch ein drittes WC? Die sollen doch aufs Behinderten-WC gehen, wenn sie nicht wählen wollen. Oder sie sollen, wenn sie Frau sind, zu den Frauen, Mann zu den Männern, also auch Trans-Leute. Und dann hat mir aber jemand gesagt in der Schule, die Jugendlichen, die mit diesen Problemen kämpfen, oder die fühlen sich dann so exponiert. Und darum, wenn man so ein neutrales WC hat, dann ist das eigentlich gut. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, in so einem Rahmen, warum eigentlich nicht? Also ich finde es falsch, irgendwie jedem müssen quasi aufoktroyieren, dass sie ein neues WC müssen bauen für Trans-Leute. Aber wenn man das in der Schule so macht, zum Druck von diesen Jugendlichen wegzunehmen, kann man ja sagen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ich gebe dir recht, insofern, als die ganzen Themen eben ohne demokratische Kontrolle jetzt in die Schulen hineinsickern. Also eben die Lehrerinnen und Lehrer, die haben Fortbildungen und dann kommt, ist das dann eben auch oft so unter Ausschluss der Öffentlichkeit, habe ich auch als Journalistin schon erlebt, dass man sagt, ja, jetzt kommt jemand über Queer und Trans und so erzählen in der Schule, wir machen Workshop, wie die Lehrerinnen sollen mit dem umgehen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, das würde mich interessieren als Journalistin, ich würde da gerne dabei sein. Dann hat es geheißen, ja, nein, wir müssen einen safe space haben, das ist viel zu aggressiv oder ja, zu gefährlich, wenn da irgendein Externe dabei ist. Also, Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird hier eigentlich eine neue Ideologie anerzogen. Und wie man weiss, ja, die Schule auch sehr links prägt. Und das halte ich tatsächlich auch für nicht so gescheit. Allerdings halte ich es auch für nicht so gescheit, wenn dann der Andreas Klarner irgendwelche Telefonnummern von solchen Lehrerinnen und Lehrern posten, weil er gegen das ist. Also das ist auch nicht der richtige Weg. Aber, und darum greife ich die Themen auch immer wieder auf, ich finde, das verdient eine öffentliche Diskussion und eben gerade bei diesem Trans-Thema, wo es dann tatsächlich auch langfristige Konsequenzen und sehr schwerwiegende Konsequenzen für die betroffenen Jugendlichen kann haben, muss man das also wirklich genauer anschauen.
Bei mir am Mikrofon, bei Aktiv Radio, Michelle Binswanger, Tagesanzeiger, Journalistin und eine Journalistin, wo wir hören das, nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund nimmt, am Mikrofon und auch beim Schreiben nicht. Michelle, du hast selber Bücher geschrieben, aber du tust auch über Bücher schreiben, die andere geschrieben haben. Und wir sind jetzt bei diesem ganzen Gender-Thema, Woke-Thema etc. angelangt. Und da sind zwei Bücher rausgekommen von zwei jungen Journalistinnen oder jungen Autorinnen. Eins heisst «Generation Krokodilstränen über die Machttechniken der Wokeness». Ein bisschen sind wir schon ein bisschen eingegangen über das, über die Begriffe, die plötzlich absolutistisch gelten. Und wir haben uns alle daran zu halten. Und das andere heisst «Toxische Weiblichkeit». Und die beiden Bücher sind aus einer anderen Stossrichtung geschrieben worden. Das eine ist eine ehemalige NZZ-Journalistin, die das eher ein bisschen sachlicher sieht. Und nachher, das andere ist von der Sophia Fritz, die unter anderem Tantra-Masseurin ist, eine Sterbebegleiterin, also ja, nichts dagegen zu sagen, wo aber das eher aus einer Opferrolle letztendlich sieht. Oder? Und meistens ist es ja lehrreicher, wenn ich aus einer sachlichen Ebene etwas lesen und verstehen kann, dann kann ich immer noch meine Meinung bilden, als dass, wenn ich das einfach aus einer Opferrolle lehre und einfach ja, nach zwei Seiten muss ich sagen, ja, ich kann noch ein bisschen mitheulen, kann ich auch noch ein bisschen mitmachen, wunderbar, aber das Buch lege ich jetzt eigentlich eher auf die Seite. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Was ist bei dir rausgekommen, wo du die beiden Bücher gelesen hast?
Ja, also zuerst ist mir das, der Titel «Toxische Weiblichkeit» ins Auge gestochen, weil ich dachte, was für eine gute Idee. Ich habe mich auch schon mit der Idee gedreht, so etwas zu machen, weil wir haben jetzt jahrelang immer über die toxische Männlichkeit geredet und die schwierigen Verhaltensweisen, die typischerweise Männer an den Tag legen und wie das irgendwie unsere Gesellschaft formt und belastet und so. Und jetzt ist es ja nicht so, dass Frauen von Grund auf die besseren Menschen sind von Natur aus, sondern sie ticken einfach ein bisschen anders. Und es gibt aber durchaus auch Charakterzüge, wo man sehr oft bei Frauen antrifft, wo man toxisch bezeichnen kann. Und das einmal rauszuschaffen, ich denke, das ist mutig. Das nimmt mich Wunder. Hat sich aber leider herausgestellt, dass die Autorin nicht die gleiche Vorstellung von toxischer Weiblichkeit hat wie ich, sondern sie geht eigentlich davon aus, dass sie sagt so, ja, aber wir Frauen, wir haben doch jetzt irgendwie so ein bisschen gleiche Rechte und wir sollten doch überall eigentlich gleich wie Männer funktionieren, aber wir sind ja immer noch unterdrückt und irgendwie wir sind ja immer noch die Armen und so weiter und das ist quasi die toxische Weiblichkeit in uns innen, die uns daran hindert, wirklich selbstständige, souveräne Menschen zu werden und dann listet sie halt das grosse Leiden der Frauen auf etwa 120 Seiten. Nicht sehr ergiebig. Hingegen ein anderes Buch von der Pauline Voss, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, der sich ein bisschen für eben die ganzen Woke-Themen interessiert und warum das in unserer Gesellschaft so verbreitet ist und wie die eben vorgehen. Weil sie beschreibt das als Machttechniken und das trifft eins zu eins. Sie trifft ins Schwarze. Sie sagt zum Beispiel, wir leben in einer Gesellschaft, es hat noch nie so wenig Diskriminierung gegeben wie jetzt. Oder? Weil wir ja auch dagegen arbeiten, dass Leute diskriminiert werden. Weil wir irgendwie sagen, nein, wir wollen das nicht, wir wollen, dass alle gleichberechtigt sind. Aber weil es immer weniger Diskriminierungen gibt, muss man immer neue Diskriminierungen erfinden. Weil wer diskriminiert wird, der hat quasi einen Vorteil. Wer ist ja ein armes Opfer. Und unsere Gesellschaft gegenwärtig funktioniert ja so ein bisschen so. Wer das grösste Opfer ist, kann am lautesten jammern, bekommt am meisten Aufmerksamkeit und hat dadurch gewonnen. Und das macht eben die Woke-Generation genau so. Oder? Es reicht dann irgendwie nicht mehr einfach schwarz zu sein oder People of Color. Also es hat dann auch so Fälle gegeben, wo dann alle schwarz waren bei einem Preis. Und dann hat man halt die genommen mit der dünkelsten Hautschattierung in der Annahme, dass die am meisten diskriminiert werden. Und solche Absurditäten häufen sich ja, wenn man sich ein bisschen für das Thema interessiert. Und bei der Pauline Voss und ihrem Buch «Krokodils Generation Krokodilstränen» sieht man eben, wie das eine ganze Generation geprägt hat und wie diese Generation eben die Machttechniken auch ganz gezielt einsetzt, um eben Macht zu gewinnen.
Wie wird so ein Buch verkauft? Wer von diesen beiden sachbezogen oder eher emotional verkauft sein Buch vermutlich besser?
Ja, ich glaube, leider ist es so, dass die emotionale Geschichte sich besser wird verkaufen. Also ich habe mir das nämlich auch überlegt, weil was Pauline Voss macht, das braucht ein bisschen Intelligenz. Also da muss man irgendwie auch schon folgen können. Sie argumentiert zum Beispiel mit dem Philosoph Michel Foucault, wo ja eigentlich auch der Philosoph ist, der sich die meisten Wolken darauf berufen. Der hat ja die ganzen Machtverhältnisse analysiert oder schaut jedes gesellschaftliche Verhältnis unter dem Thema Machtverhältnis an. Hingegen, was Sophia Fritz macht, ich kann mir es genau vorstellen, alle die Mädchen, die das jetzt lesen, so, oh ja, genau, mir geht es auch so, ich weiß auch nicht, warum ich irgendwie doch nicht so souverän und selbstbewusst bin und doch, und ich habe immer noch die Zweifel in mir und so. Und das ist genau das, was Fritz beschreibt. Und darum denke ich, dass sie wahrscheinlich auch erstens von den Medien mehr wird, zum Interview gebeten werden, weil eben, da kann man wieder jummern, was wir für arme Frauen sind. Und es wird wahrscheinlich auch vermehrt gelesen werden, weil man sich einfach da, oder weil die junge Frau sich in dem wiedererkennen, in diesem Konflikt, wo nicht Pauline Voss eben auf einer intellektuellen Ebene wird erklären, woher die kommen. Wenn es aber nur darum geht, eben als Opfer abgeholt zu werden, ist das natürlich viel einfacher.
Ich will ganz kurz über ESC reden. Das ist der European Song Contest, der jetzt dann wieder wird laufen. Und ausgewählt hat man in der Schweiz der Nemo oder die Nemo. Ich weiß nicht genau, was im Moment richtig ist. Und für mich ist das so der absolute Höhepunkt von einem Pendel. Das Pendel schlägt ja aus und irgendwann dreht es nachher in die andere Richtung. Angefangen hat das damals mit der Conchita Wurst, das ist noch ein mega cooler Name, oder? Und alle haben gestaunt, wie da eine wunderschöne Person mit einem Bart in einem wunderschönen, langen Ballkleider herkommt. Also, alle sind die Augen fast ausgequollen und das Maul ist aufgegangen und hoppla. Und dann hat sie noch, oder er, wahnsinnig schön gesungen. Oder? Das war alles eine Kombination gewesen. Und dort konnte ich eigentlich ein bisschen sagen, okay, der hat die vermutlich die Punkte angegeben, oder? Also es ist wirklich spannend und der Mut so aufzutreten, das müssen wir eigentlich auch noch gerade honorieren. Jetzt kommt der Nemo, der einfach lange Hosen anlegt und irgendein Wurstelröckchen noch darüber an und rumgekümperlt und sagt, ich bin jetzt auch trans. Ich weiss gar nicht, ist der Nemo der Nemo oder die Nemo? Oder ist es noch im Moment unklar?
Ich glaube, er ist non-binär. Aber sie ist non-binär.
Also, ich weiß aber auch nicht. Er sie.
Ja, man weicht dann auf. Aber ich weiß nicht, ob er das auch verlangt. Im Englischen geht man dann quasi auf sie plural, wenn man non-binär ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihm der Fall ist. Aber so weit ich informiert bin, ist er eben weder noch fühlt er sich, sondern non-binär.
Also, und jetzt schaue ich, als Hypernormalo habe ich jetzt, dass wir dürfen anschauen. Und für mich ist das nur noch peinlich an und für sich. Also jetzt ist wirklich, ich brauche das Wort Fremdschämen relativ wenig, aber wenn ich jetzt die Schweiz gewinnen würde, würde ich mich wirklich fremdschämen für die Schweiz. Jetzt würde ich die anderen wieder sagen, du bist sowieso der hinterletzte Wäldler, den es gibt. Geh du tief in den Wald rein, irgendwie in eine Hütte leben. Du hast ja keine Ahnung mehr, was heute abgeht. Aber nochmal, ich fühle mich zutiefst peinlich berührt und kann einfach sagen, wie kann man einfach auf einer Welle reiten und versuchen, die Welle möglichst lang oben zu behalten und sogar noch Profit daraus zu schlagen. Wie siehst du das?
Ja, da bin ich jetzt nicht ganz einverstanden mit dir. Also wenn ich anschaue, ich bin jetzt kein grosser ESC-Fan, aber die haben ja immer eine sehr schrille Kostüme. Ich muss ehrlich gesagt auch sagen, dass ich mich außer Piero Esteriore an keinen Schweizer Vertreter kann erinnern. Genau. Also das ist schon sehr, wie soll ich, aufpeitscht, irgendwie stilistisch und so weiter als Wettbewerb. Und ich muss sagen, ich finde am Nemo seinen Song wirklich gut. Also es ist wirklich, finde ich, richtig stark. Man kann sagen, ja, ist vielleicht auch ein Marketing-Gag, dass man sagt, ja, du komm, dann probieren wir es doch mal mit Non-Binär, weil da stehen die Aktien gut für das. Ich glaube aber, dass es bei ihm genuin ist. Er ist schon sehr früh entdeckt worden als musikalisches Talent, hat früh Erfolg gehabt, ist dann irgendwie abgetaucht, etwa ein Jahr, zwei, und ist jetzt quasi als Non-Binär wieder auftaucht, was natürlich voll in Fashion ist. Aber das finde ich nicht verwerflich. Ich glaube, dass er eine Chance hat, in der Realität zu gewinnen. Und ich finde das ehrlich gesagt völlig okay. Also wenn, dann in so einem Rahmen und dann auch musikalisch noch wirklich sehr gut unterlegt, kann man das also durchaus machen.
Vielleicht ist es so weit, dass man nur noch mit Hosen und Röckchen darf auftreten, also dass das eine Grundbedingung wird sein, um am ESC dürfen dabei zu sein. Machst du dich nicht an Lordi erinnern? Sagt ihr das noch etwas? Sagt ihr das nicht mehr? Das waren Hardrockers, absolut wahnsinnig, sie sind Masken auftreten. Oder? Und dann haben nur noch so ins Mikrofon reingerunzt und haben auch gewonnen. Also es war ganz ein anderer Zeitgeist. Oder? Die würde man heute wahrscheinlich nicht einmal mehr in die Garderobe lassen beim ESC.
Ja, aber ich glaube, man kann damit rechnen, dass auch das wieder seine Zeit wird haben. Eben irgendeinmal wird man dann genug Non-Binär und Wischiwaschi haben, dann wird man vielleicht wieder irgendeinen Wikinger, der ins Mikrofon reingrunzt, oder eine hyperfeminine Frau, eine Diva wie ein Lana Del Rey. Also das gibt es ja auch immer noch und ich glaube, da wird es auch wieder Chancen geben für die.
Du hast unter anderem die Schulen angesprochen. Du hast gesagt, bei den Schulen mit den Toiletten und so weiter, oder die Linkstendenz, die du vermutest, die in den Schulen vorherrscht. Du hast selber Kinder, du kannst da eigentlich auch mitreden ein bisschen. Du hast ja gehört, was deine Kinder mit heimbringen. Und jetzt gibt es ja noch etwas ganz anderes. Jetzt geht es darum, etwas, was man messen kann. Wie gut sind eigentlich die Schüler? Sind die besser als vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren? Sind sie schlechter? Und da gibt es ja die legendären PISA-Studien und die Schweiz ist ein bisschen am Abdriften, und zwar negativ am Abdriften. Und ich habe noch ein ganz aktuelles Beispiel von einer Schule, die sich jetzt entschieden hat, dass sie keine Noten mehr verteilt. Die tut Farben verteilen, also der Schüler muss sich selber einschätzen. Und nachher tut der Lehrer nur noch sagen, du bist besser, als du selber eingeschätzt hast, oder du bist schlechter. Und die intelligenten Schüler jetzt, die tun sich einfach schlecht einschätzen, dann sind sie immer besser, als sie an und für sich, sich selber eingeschätzt haben und kommen immer ein grünes Ringli über und sind damit eigentlich immer gut und kommen gut weg. Die andere Frage, die sich dann stellt, wenn es dann einen Übergang gibt, vielleicht von einer Primarschule in ein Gymnasium etc., ob das dann immer noch zählt oder ob das dann halt nicht mehr zählt. Haben wir hier auch ein Problem? Und ist das Problem eigentlich messbar, dass wir die Wokeness, die Laissez-faire, Ego auf jeden Einzelnen möglichst stark eigentlich unsere Gesellschaft überfordern, die Schüler überfordern damit, die Eltern überfordern damit? Also man hat es noch immer hergeführt, wo eigentlich gar niemand mehr glücklich ist.
Ja, also das sind ja die so kleinen neuen pädagogischen Konzepte, die übrigens an den pädagogischen Hochschulen auch breit diskutiert und mit Studien unterlegt sind und so. Und da hört man, also ich habe auch schon recherchiert in diesem Feld, und da hört man also ganz viele unterschiedliche Sachen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Meine Kinder sind ja in Basel in der Schule und dort hat es auch keine Noten gegeben, sondern ein H für höchste Anforderungen erreicht, ein M für mittlere Anforderungen, ein G für Grundanforderungen und dann zwei weitere. Das ist natürlich dann sofort in Noten umgerechnet worden, ist ja klar. Und die Frage ist, man will das machen, das finde ich eigentlich vernünftig, zum Druck wegnehmen von den Schülern, weil die stehen unter einem enormen Druck, das ist klar, wo sie sich aber zu einem grossen Teil auch selber machen, weil es natürlich von der Gesellschaft auskommt, weil man irgendwie dann halt muss in die Gesellschaft sich eingliedern. Ich glaube jetzt nicht, dass die Not das grösste Problem sind. Ich glaube, es sind die ganzen integrativen Konzepte, die man ja dann gleichzeitig noch versucht hat, dass man sagt, irgendwie, es gibt keine Kleinklassen mehr, es sollen alles in einer Klasse und alle zusammen. Und auch wenn irgendwie 90% nicht Deutsch reden, dann muss man trotzdem. Also da denke ich, tut man aus ideologischen Gründen hat man, das Konzept verwässert, für was, eben, was in Schulen soll erreicht werden soll. Es ist eine sehr komplexe Aufgabe. Es gibt aber ja zum Beispiel auch die Tendenz, dass man nicht mehr Frontalunterricht macht, sondern alles quasi auf Augenhöhe, dass die guten Schüler die schlechteren Schüler sollen unterrichten und so weiter. Und dann gibt es noch das Problem der Buben in der Schule, wo man auch eine ganz eigene Sendung könnte dazu machen. Also die Schule hat wirklich ganz viele Probleme. Und ohne jetzt ganz konkret auf die Notensache einzugehen, glaube ich, dass oft auch da der Blick ein bisschen vernebelt wird durch eben ideologische Vorstellungen, wie das es sein soll und dass man manchmal die Augen dazu macht, davor zu macht, wie es tatsächlich ist und welche Probleme eben jetzt gerade zum Beispiel städtische Schulen haben, wenn es viele Kinder mit Migrationshintergrund gibt und so weiter. Ich glaube auch, also ich glaube, das hat man auch festgestellt, dass zum Beispiel Buben eben viel besser auf Frontalunterricht reagieren als Mädchen. Aber eben die Buben, um die kümmert man sich ja nicht so, weil die werden ja eh zu den Gewinnern der Gesellschaft gehören. Das ist so ein bisschen die Vorstellung. Und eben hat darum jetzt die ganze Schule umgewandelt auf irgendwie wertvolle pädagogische Konzepte. Ich kann mir gut vorstellen, dass das in ein paar Jahren wieder wird müssen zurückgewandelt werden.
Also hier vor mir die PISA-Studie, das beginnen 2000 und ist bis 2022 die Punkte verteilt. Und man hat einen ganz markanten Abschwung in allen drei Fächern, Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Und wir werden ja immer wie mehr zu einem Dienstleistungsland. Die Produktion wird eigentlich immer wie mehr verbannt. Und damit braucht es eigentlich immer wie mehr die Fähigkeit, lesen, verstehen zum Beispiel. Oder? Also ich komme einen Auftrag über, den muss ich lesen und den muss ich ihn verstehen und den muss ich ihn umsetzen. Und wenn ich hier einfach schwächer bin als noch vor 20 Jahren, und nachher Mathematik spielt sicher auch eine grosse Rolle. Also es ist immer mehr Software, es ist immer mehr Verständnis für digitale Elemente. Auch dort einen grossen Absturz. Und das allerletzte wäre ja vielleicht noch ein gewisses Verständnis für die Natur. Das würde ja auch vielleicht die Grünen wären noch froh, wenn man ein gewisses Verständnis würde mitbringen für die Natur. Auch dort ein perfekter Absturz. Wieso ändern wir hier nichts?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn man jetzt gerade mal nur das Lesen anschaut, gibt es vielleicht noch andere Gründe, als dass man keine Noten mehr setzt, wie im klassischen Sinn, sondern da haben wir natürlich mit den sozialen Medien und den Handys einen riesen Faktor. Oder man muss gar nicht mehr lesen. Ich meine, ich habe die ganze Jugend ein Buch und schon als Kind ein Buch von der Nase gehabt, weil ich es einfach langweilig gefunden habe. Sonst. Ich habe alles gelesen, aber heute muss man nicht mehr lesen. Das Handy irgendwie tut einem alles reinspielen, Social Media, man ist dauernd beschäftigt mit dem Teil. Und man sieht jetzt, dass aus den USA kommen Bestrebungen, dass man sagt, das ist nicht gut, das muss man unterbinden. Also das, es gibt Vorschläge, dass Jugendliche erst ab 16 überhaupt in die sozialen Medien dürfen, dass man Schulen smartphonefrei macht, dass man wirklich das Schüler das Smartphone müssen am Anfang der Schule abgeben und am Schluss wieder zurückbekommen, damit man eben nicht die ganze Zeit abgelenkt ist. Aber das Problem ist, dass man heute gar nichts mehr lesen muss. Man hat Hörbücher, man hat Filme, man wird die ganze Zeit bestrahlt und unterhalten von diesen kleinen, von seinem Smartphone. Und dass man die Lesefähigkeit nicht mehr braucht und dass das zu einer gewissen Intelligenzverminderung führt, das scheint mir auf der Hand zu liegen. Es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, wir nähern uns eigentlich einem neuen Mittelalter. Also wir haben das Zeitalter von der Aufklärung gehabt, mit dem ganzen Boost von der Intelligenz, also von der Forschung und so weiter. Und jetzt sind wir im Zeitalter, im Informationszeitalter, eben, wo wir erstens gar nicht wissen, was ist eigentlich wahr und was nicht. Wo wir selber gar nicht denken müssen, weil wir ja künstliche Intelligenz haben, wo wir nicht müssen lesen müssen, weil irgendwie das wird alles für uns gemacht. Und dass darum eigentlich wir wieder ein bisschen verdummen. Und jetzt ist die Frage, wie man auf das reagiert. Also ich finde die Idee mit Smartphone weg von der Schule, also wirklich die Smartphone-freie Kindheit, den Kindern wieder ermöglichen, das war wahnsinnig wichtig, weil man sagt auch, die ganzen psychischen Störungen, die in ganz Europa und in den USA bei Jugendlichen zugenommen haben, dass das etwas mit dieser Smartphone-Kindheit zu tun hat.
Also du würdest eigentlich eine Initiative starten, die Digitalisierung an den Schulen ein bisschen rückgängig macht und die Schulen wieder wenn wir sagen, von Auge zu Auge miteinander funktionieren und man sich gegenseitig auch abfragt und sagt, ah, hast du an das gedacht und so weiter, ohne immer jedes Mal Google zu befragen oder ChatGPT zu befragen.
Ganz genau. Und soziale Fähigkeiten. Wie geht man eigentlich mit Menschen um? Ich meine, Generation Z, ich bin ja eine grosse Telefoniererin, bin ich allerdings als jung auch noch nicht so gewesen. Aber jetzt, ich denke immer, wenn ich da irgendwie am Umtexte, brauche ich eine halbe Stunde, was ich in 5 Minuten Telefon erledigen kann. Dann rufe ich diesen Leuten an. Und es gibt so viele, die sich irgendwie quasi das übergriffig finden, das Telefon gar nicht abnehmen, lieber nur texten. Und so, also Interaktionen, direkte menschliche Interaktionen. Ich glaube, die Jungen, wenn du Jugend nur mit dem Smartphone verbringst, dann musst du das wieder lernen.
Gut, bei dir ist das etwas anderes. Wenn du anrufst, hast du schon Angst, oh, jetzt, was will sie jetzt schon wieder? Was kommt echt für einen Artikel und was geht es echt? Das ist schon ein Problem, oder nicht? Das, wenn du jemandem etwas wissen willst, sagst du immer, ups, das ist eine Tagesanzeiger-Journalistin.
Ja, also es gibt jetzt auch schon gegeben, dass mir jemand, also sage ich, da ist Michel Binswanger, Tagesanzeiger, und dann heisst es ja, nein. Und dann hängen sie das Telefon ab und schicken mir nachher den Anwalt auf den Hals und behaupten, ich habe eine Phishing-Aktion gestartet und ihnen gar nicht gesagt, was ich eigentlich will. Aber ich bin gar nicht dazugekommen. Jemand ist mir mal in Ohnmacht am Telefon. Das ist auch irgendwie...
Also das ist ernst? Das ist wirklich... Ja. Oder hat er jetzt gesagt, dass ich in Ohnmacht gehe?
Nein, er ist in Ohnmacht.
Also, du hast gehört, wenn ich
ja, ich habe mit ihm... Also ich habe angerufen, kalter Anruf, wie man sagt, ohne Vorwarnung. Habe ihm erklärt, was ich wollte. Das war ein Thema bei Häcklin. Und dann habe ich da 5-10 Minuten geschwätzt. Und dann höre ich im Hintergrund eine Frauenstimme, die sagt, oh, was ist los? Mach auf, mach auf. Und dann ist das Telefon gekommen und hat sie gesagt, das ist eine Unmachtheit, sie ist eine Journalistin.
Okay, also das ist unglaublich. Also, ich kann mir das schon noch vorstellen, oder? Dass, wenn ein grosses Medium kommt, dass man schon gewissen Respekt hat.
Eben, also in solchen Fällen sagen wir den Leuten dann auch, aber du kannst doch nicht, du musst doch irgendwie schnell vorwarnen, man schreibt doch schnell einen Text, kann ich sie anrufen. Dann geht man einfach das Risiko ein, dass sie dann schon erst recht auf die Tauchstation gehen. Ja, okay, gut, in meiner Funktion als Journalistin ist das natürlich ein bisschen etwas anderes, aber ich habe es auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemerkt, dass die eben, also es gibt einfach die, die nicht telefonieren können.
An was bist du dran? Gibt es irgendeine super Geschichte, wo du dran bist? Also ich erinnere jetzt ganz weit zurück, da weiss man den Namen fast nicht mehr, Günther Canun, oder? Da bist du mal einmal dran. Ist das einer von den ersten gewesen, wo du so richtig recherchiert hast?
Nein, ich habe schon ganz andere Geschichten gemacht. Ja, Blattspitz habe ich mal gemacht oder über Kindesmissbrauch und so. Ja, ich habe noch ein, zwei so CASP-Sachen, die ich auch noch mal aufnehmen möchte. Dann wollte ich mich der Trans-Sache...
Da beim CASP ist es der Wiki, oder? Der Fall Wiki?
Das war der Fall Wiki, aber da gibt es ja ganz viele andere Fälle. Also da habe ich auch ganz verrückte Fälle eigentlich auf dem Tisch, aber eben, das sind sehr anspruchsvolle Themen immer. Und darum tue ich das manchmal so ein bisschen vor mir herschieben. Da muss man auch irgendwie den Nerv dazu haben. Ja, ich bin eigentlich mehr so ein bisschen am aushecken, ob ich wieder ein Buchprojekt in Angriff soll nehmen soll. Das bindet im Moment ein
bisschen. Aber jetzt geht es nicht um Trans oder Woke, oder?
Nein.
Beim Buch. Da bin ich froh. Weil dann kann ich es mal lesen. In welche Richtung geht
es? Das kann ich noch nicht sagen.
Ah. Ich denke, wir können dann einen Primär bringen.
Nein, aber was wir auch machen, beim Tagi haben wir jetzt so eine True Crime Podcast-Serie. Da werde ich auch Folge bestreiten. Mit einem Fall vom ersten Mörder, der verwahrt ist worden in der Schweiz.
Ganz also, der lebt noch? Gibt es noch? Oder?
Ja, der lebt noch.
Okay.
Also nach der Verwahrungsinitiative
ja.
Ist es der erste und, wenn ich mich nicht täusche, der einzige, der lebenslang verwahrt ist worden.
Und du hast schon Kontakt mit ihm gehabt?
Nein.
Okay, nein, aber nein. Das wirst du dann machen. Wenn du darüber schreibst, dann wirst du das ja vermutlich machen müssen.
Es wird einen Podcast geben. Genau.
Also ihr redet sogar zusammen? Also mit dem, der jetzt immer noch verwahrt ist?
Nein. Also es wird mehr um die Frage von der Verwahrung gehen und um den Richter, der das damals verfügt hat. Weil das ist ja immer das Problem bei diesen Verwahrungsfällen, dass niemand, also man hat zwar die Initiative gut geheissen, aber wo es dann um Umsetzung geht, scheuen sich alle, so ein Urteil über jemanden zu verhängen. Und eben so die moralischen Sachen, die da mitschwingen und wo man muss entscheiden, um das wird es gehen.
Michel, wir möchten dich dann spätestens am Mikrofon wieder begrüßen, wenn das Buch abgedruckt ist und wir mehr darüber wissen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass du zu Aktiv Radio gekommen bist. Toi, toi, toi. Nach Basel oder nach Zürich? Ich will hier richtig gehen.
Zürich.
Aber Basel gibt es auch immer noch?
Ja.
Beides, hä?
Genau.
Wunderschön. Herzlichen Dank. Bis bald.
Aktiv Radio Interview.